Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Christoph Arendt ist ein typischer Vertreter der En Marche-Bewegung. Seit einem Jahr sitzt er im französischen Parlament. Vorher hat er als Zahnarzt gearbeitet. Er vertritt den Wahlkreis Forbach an der französischen Grenze, 10 Kilometer von Saarbrücken entfernt. Wie steht es ums Selbstvertrauen und die Lust auf die Zukunft bei den Franzosen? Das hatte Emmanuel Macron bei seinem Amtsantritt versprochen. In SWR1 Leute am Montag sagte Christoph Arendt zur Mission En Marche:
Die Mission geht weiter, ist noch nicht fertig. Wir haben 5 Jahre dazu. Das Rad dreht ja weiter. Und ich denke, dass wir heute diesen Konzept weiterführen müssen, weil bis jetzt hat man auch, was Europa angeht, hat man die Wirtschaft war wie so ein Deckel über diese Europa. Und wir haben ja diese Grande Marche für Europa. Die war gerade dazu, damit man heute listiert, auf welches Europa haben die Leute Lust, und damit wir das in die Tat umsetzen können. Und das ist für Europa, das ist für die Innenpolitik, das ist für die Wirtschaft. Heute muss die Politik sich ändern, und wir müssen unseren Mitmenschen zuhören und denen in dem täglichen Leben Verbesserungen bringen.
Ihre Begeisterung ist rauszuhören und Ihre Lust, aber das sieht im Volk vielleicht dann anders aus. Kein französischer Präsident ist je so schnell und tief in der Wählergunst gesunken wie Emmanuel Macron. Wie erklären Sie sich das denn?
Aber er ist wieder hochgegangen, und heute ist er höher als zum Beispiel Sarkozy oder Hollande. Die waren nach einem Jahr viel niedriger.
Die Unzufriedenheit ist da, und diese Spaltung zwischen Arm und Reich, zwischen Pro-Europa und Kontra-Europa. Spüren Sie das nicht als Abgeordnete?
Die Spaltung zwischen Armen und Reichen, das spürt man schon. Aber wie gesagt, oft von Leuten, die ihre Privilegien heute nicht aufgeben wollen und die nur für sich selbst nachdenken, ist ja auf einer Seite, kann man ja auch verstehen, ja, man kommt auf die Welt und versucht, das Beste draus zu machen, und jeder kämpft für sich selbst. Ist aber nicht meine Philosophie. Sonst wäre ich nicht hier und wäre weiter in meiner Zahnarztpraxis, wo das Leben vielleicht viel einfacher war.
Stellen Sie das fest, dass Sie auch angefeindet werden als Berufspolitiker, gerade wo der Ton allgemein rauer geworden ist?
Also ja, zum Beispiel von Florian Philippot.
Ihrem Gegenkandidaten,
ja,
des Front National?
Der existiert heute, den gibt es in Forbach nur noch, weil er sich gegen mich positioniert. Aber ansonsten, ich stehe gerade in meine Schuhe. Alles, was wir hier in die Tat umsetzen, da habe ich ja auch Kampagne dafür gemacht. Und ob es jetzt um CSG, um Sozial geht oder um Immigration, das sind alles Sachen, die waren angesagt. Und ich habe damit kein Problem, weil ich habe En Marche April 2016 damit angefangen. Und ich war auch ein Teil von dieser Basis, die überlegt hat, was wollen wir für Programm haben. Wenn Sie sich erinnern, hat man uns ja sehr lang gesagt, bis März 2017, wir hätten kein Programm. Und wir haben da gesagt, unser Programm, das muss reifen. Und unser Programm kommt nicht irgendwie aus der Tasche. Es kommt aus der Basis zuzuhören. Und heute hören wir immer noch dieser Basis zu.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche.
Vom Flexitarier bis zur Wutbürgerin. Allein 5000 neue Wörter sind dazugekommen im aktuellen Duden. Katrin Kunkel-Razum ist sowas wie die Hüterin der deutschen Sprache. Sie leitet die Redaktion des Duden. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim ging sie auf den Klassiker ein. Deutsche Sprache, schwere Sprache.
Also es ist wirklich keine einfache Sprache, das ist ganz klar so. Das geht schon los tatsächlich beim Schreiben. Da ist das Spanische zum Beispiel viel einfacher, auch das Italienische. Sehr kompliziert, sehr komplizierte Satzformen, die wir haben. Das gebeugte Verbform steht immer hinten im Nebensatz. Also man muss manchmal sehr lange warten, bis das kommt.
Verzeihen Sie, was ist eine gebeugte Verbform?
Zum Beispiel ist gebeugte Verbform von sein, ne?
Okay. Mhm. Also schwierig letztlich, und für jemanden, der von ganz außen kommt und bisher keinen Bezug hatte zu dieser Sprache, auch entsprechend schwer zu lernen.
Entsprechend schwer zu lernen. Es ist natürlich sicher einfacher, wenn man schon Englisch gelernt hat, ja, weil es dort doch natürlich bestimmte Parallelen gibt. Aber es ist keine einfach zu lernende Sprache. Nein, auf gar keinen Fall.
Was ist mit der Rechtschreibung?
Die Rechtschreibung ist kompliziert. Ja. Wir haben erst schon thematisiert, Kommasetzungsregeln sind zum Beispiel sehr schwierig, wobei das ja eigentlich ein Problem ist, das ganz stark mit in die Grammatik reingeht. Man muss eben wissen, wie die Sätze strukturiert sind, wann ein Komma gesetzt wird. Also da gehört auch Grammatikwissen dazu. Aber die Rechtschreibung gerade getrennt und Zusammenschreibung, auch Groß- und Kleinschreibung, ist nicht einfach.
Wenn Sie sozusagen bei sich selbst die ein oder andere kleine professionelle Schwäche benennen müssten, welche wäre das?
Thema getrennt und Zusammenschreibung.
Zum Beispiel?
Wir werden oft gefragt, ob wir eigentlich selber im Duden nachschlagen. Ja, wir tun es durchaus. Ja. Und auch bei der Groß- und Kleinschreibung gibt es schon echte Tücken, auch wo man überlegen muss.
Also Beispiel, was fällt mir spontan ein? Haftpflichtversicherung. Zusammen oder getrennt?
Normalerweise zusammen. Das ist allerdings so eine Bildung, da könnten Sie schon einen Bindestrich setzen, einfach wegen der Übersichtlichkeit, aber nie auseinander. Schreiben.
Irgendwie. Das ist klar, das aber ist Bindestrich klar. Wäre okay.
Haftpflichtversicherung wäre hier vertretbar, sagen wir es mal so. Es ist eine Kann-Regelung mit dem Bindestrich.
Und das schlägt ja dann auch möglicherweise auf die Bewertung in Aufsätzen oder in Diktaten durch in der Schule. Ist was erlaubt oder ist es gerade noch erlaubt?
Ja, dafür gibt es eben das Regelwerk, sowohl das amtliche Regelwerk, wie eben natürlich auch die Umsetzung bei uns, dass man sowas genau nachschlagen kann, was da geht und was da nicht geht.
Müssten die Schulen, die Klassen, die Lehrer, die Lehrerinnen heutzutage wieder mehr Wert legen auf Rechtschreibung, auf Grammatik, auf Interpunktion?
Ja, also wir sehen das tatsächlich so. Deshalb haben wir ja dieses kleine Büchlein auch geschrieben, warum es nicht egal ist, wie wir schreiben. Wir glauben schon, dass es eine klare Verschiebung in den Schulen hin zu anderen Kompetenzen gegeben hat, zum Beispiel mündliche Kommunikation, mündliches Präsentieren und dass da die Rechtschreibung ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und das Ergebnis sehen wir jetzt.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Robert Schmucker ist ein international angesehener Raketenexperte. Er untersuchte das Atomwaffenprogramm des Iran und war Ende der 90er Jahre als UN-Waffeninspekteur im Irak im Einsatz. Er war am Dienstag zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim, als vermeldet wurde, dass Nordkorea sein atomares Testgelände abbaut. Robert Schmuckers Einschätzung dazu?
Das ist eine gute Nachricht, gar keine Frage. Es sah ja so aus, als ob das Gelände nicht mehr verwendbar ist, aus Grünen-Informationen. Und da ist es natürlich sinnvoll, dass Nordkorea sagt, wir beenden dasselbe, auch wenn wir es nicht mehr benutzen können. Aber es ist auf alle Fälle gut.
Warum soll das nicht mehr verwendbar sein, das
Gelände? Angeblich sind Tunnels eingestürzt, was man aus Meldungen hört. Das kann ich ja nicht beurteilen. Aber es ist auf alle Fälle gut, wenn das beendet wird, dann ist zumindest eine Sache schon vorbei.
Aber Herr Schmucker, Sie sind jemand, der zu Nordkorea schon immer eine sehr eigene Meinung vertreten hat, wenn ich die kurz zusammenfassen darf. Schmucker sagt erstens, Nordkorea kann gar nichts. Zweitens, Raketen sehen aus wie aus einem deutschen Baumarkt.
Völlig richtig. Ich habe gesagt, die Raketen zeigen alle eine russische Provenienz. Die Triebwerke, die sind alle aus Russland. Was Nordkorea dabei selber macht, entwirft, weiß ich nicht, aber das Kernstück der Triebwerke sind aus Russland.
Oder aus China?
Bei den Feststoffraketen sieht man ganz klar eine chinesische Provenienz. Und bei der Atombombe, die er gezeigt hat, haben wir Schrauben, die schaut alles wie aus dem Baumarkt aus. So war meine Formulierung. Das schaut alles nicht professionell aus. Da fehlen Haltevorrichtungen und so weiter.
Auf der anderen Seite, dieser Kim hat ja über Wochen und Monate die Welt in Atem gehalten, weil er jede Woche eine neue Rakete hat steigen lassen.
Und das ist wiederum ein Zeichen, dass da was nicht stimmen kann. Denn so eine Rakete muss ja gefertigt werden. Da brauchen man Fertigungsvorrichtungen. Und der hat unterschiedliche Raketen. Er hat in, glaube ich, 9 verschiedene Raketen innerhalb von etwas mehr als einem Jahr sozusagen wie aus dem Hut gezogen. Das geht nicht. Das geht nur dann, wenn er irgendwas an Sachen herbekommt. Aha. Denn es muss ja überwacht werden, es muss kontrolliert werden.
Also Sie bezweifeln mit anderen Worten, dass es ein eigenständiges, funktionierendes nordkoreanisches Atomprogramm gibt?
Richtig? Raketenprogramm und auch Atomprogramm.
Bezweifeln Sie auch, dass Kim in der Lage ist, beispielsweise Amerika mit einer atomar bestückten Langstreckenrakete zu treffen?
Das bezweifle ich auch, nicht weil er eine Rakete geschossen hat, die diese Fähigkeit hat, sondern weil er diese Rakete von jemandem bekommen hat oder wesentliche Teile davon. Und dazu braucht er zusätzlich eine funktionsfähige, flugfähige, funktionierende Nuklearladung. Da glaube ich auch nicht, dass er sie hat. Ich bin ja eher der Meinung, dass das Nordkorea ein Testgelände für Nuklearladung anderer Länder war.
Als Raketenexperte ist Robert Schmucker weltweit gefragt, seine Einschätzungen über Bedrohungslagen abzugeben. Robert Schmucker untersuchte das Atomwaffenprogramm des Iran und Ende der 90er Jahre war er als UN-Waffeninspekteur im Irak im Einsatz. In SWRs Leute hat er am Donnerstag bei Wolfgang Heim über seinen Irak-Einsatz berichtet.
Ich war also in, glaube ich, 4 oder 5 Missionen dort und das war sehr interessant.
Größere Gruppe?
Größere Gruppe, so 10 Leute vielleicht.
Alles Fachleute?
Ja, es waren Fachleute, sagen wir mal, es waren Fachleute. Und es war sehr interessant, weil ich habe sehr viel dazugelernt. Das war auch ein 2 Russen waren dabei, die Aha. mir auch einiges beigebracht haben.
Was haben Sie von denen gelernt?
Der eine sagte zu mir, ich musste irgendwie sympathisch gewesen sein, sagte, wir gehen gleich zum Schrottplatz, da sehen wir, was sie machen. Aha. Denn beim Fertigen machen sie ja viele Dinge, die nicht gehen, also geht das Land auf dem Schrottplatz. Das heißt, man erkennt daran, was für Aktivitäten sind.
Und der Russe hatte recht?
Natürlich hat er recht. Grundsätzlich hat er recht. Aha. Weil wenn sie etwas machen oder neu machen, müssen sie ja lernen. Und das können sie nicht von Anfang an.
Sagen Sie, wenn wir gerade dabei sind, also eine Begründung für den Irakkrieg von George W. Bush im Jahr 2003 war ja zu sagen, Saddam Hussein ist im Besitz von Massenvernichtungswaffen. Sie waren Jahre davor im Irak. Haben Sie da Massenvernichtungswaffen gefunden?
Es gab immer wieder, wir machten Raketen, aber es gab immer wieder die Gerüchte, dass er sie hat. Mir war klar, dass er sie nicht hat, denn auch die ich kannte von denen, die Bio und Chemie suchten, die haben auch nichts gefunden. Ich sah aber gewisse Dinge, die er machte, die ich nicht erklären konnte. Also größere Prüfstände und hatte ich die Sorge, er macht vielleicht an größeren Raketen, die sich gegen Israel wenden. Deshalb war ich zunächst für den Irakkrieg. Ja. Muss aber dann später sagen, das war eine völlig fehlerhafte Entscheidung. Das war nicht gut. Ich muss sagen, ich habe mich da, das war also nicht gut.
Als Sie im Irak waren, haben Sie da diesen Saddam Hussein mal gesehen,
nein,
getroffen?
Nein, nicht. Nein, nein.
Sind Sie mit dem Team in gefährliche Situationen gekommen? Ich frage auch deshalb, weil ja immer auch die Gefahr entweder bestand oder an die Wand gemalt wurde, man könne da als Geisel genommen werden.
Bei der ersten Mission war es so ein bisschen, da kam ein Telefonanruf und dann war Maschinengewehr am Telefon. Da hatten wir natürlich Angst, die Russen waren nicht da. Und dann sagte ein amerikanischer Teilnehmer, ich fahre nicht rein.
Okay.
Dann waren die Russen da, dann sind wir reingeflogen. Das war in der ersten Mission, konnten wir die Zimmer im Hotel nicht absperren. Und das war wir waren im hohen Stockwerk. Da hat man natürlich schon die Angst, wenn da was passiert. Ja. Das war alles harmlos.
Also und Ihre Expertisen, also die mussten ja dann Berichte liefern.
Ja.
Hatte das dann Auswirkungen, konkrete Auswirkungen auf die Politik?
Nein, in dem Sinne nein. Es ging darum, machen Sie das, was Sie machen dürfen. Oder was machen Sie darüber hinaus? Und das war ein ganz bescheidenes Programm, das langsam voranging. Das war also mehr eine Art Feigenblatt.
SWR 1, Leute der Woche.
Hagi Butzko kommt aus Gelsenkirchen. Er macht seit mehr als 20 Jahren Kabarett. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Kleinkunstpreis und dem Bayerischen Kabarettpreis. Seine Wurzeln aus dem Ruhrgebiet sind auf der Bühne unverhörbar. In SWRs Leute hat er eine kleine Ruhrdeutsch Erklärung gebracht, wie zum Beispiel mit Schicht im Schacht. Damit ging's los.
Das heißt einerseits natürlich, dass tatsächlich der Bergarbeiter jetzt Feierabend hat, heißt aber eben auch übertragen, dass Schluss ist mit lustig. Wenn irgendeinem etwas jetzt reicht, die Schnauze voll, dann ist Schicht im Schacht. Jetzt bis hier und nicht weiter.
Hat sich eigentlich auch so eingebürgert, gebraucht man noch im Täglichen, oder?
Richtig. Ja. Ich weiß noch nicht, ob auch außerhalb Nordrhein-Westfalens. Bei euch auch hier im SWR?
Ich weiß es nicht. Also habe ich hier jetzt selten gehört, aber Aha. Malochen kennt man ja auch.
Arbeiten,
ja.
Hart arbeiten.
Dönekes,
dummes Zeug. Sperenskes.
Und Pölen?
Pölen Fußball spielen.
Da bist du ja Experte für. Jetzt gerade wird der Fußball auch politisiert durch Özil und Gündogan, die Erdogan ein Trikot überreicht haben mit Mein Präsident. Ja. Vertretbar oder nicht?
Inhaltlich nicht, formal ja. Inhaltlich natürlich völlig dummes Zeug, einem Sultan auch noch zu huldigen. Da gab es in den USA Sportler, die haben ihrem eigenen Sultan, nämlich Herrn Trump, den Besuch verweigert. Also man muss nicht argumentieren, wie es ja, glaube ich, Gündogan getan hat, wie als Akt der Höflichkeit kommt man nicht absagen. Das kann man sehr wohl. Und zwar auch als Akt der Höflichkeit. Auf der anderen Seite, und das darf man nicht unterschätzen, wir leben in einer Demokratie. Und das heißt, die beiden hatten schlicht und einfach das Recht, den Mann zu treffen, der eben in ihrem Herkunftsland, in dem Land, glaube für beide den zweiten Pass auch noch besitzen, zu treffen. Man mag das inhaltlich komplett verwerflich finden und ich tue das, aber rein formal, demokratisch hatten sie das Recht dazu. Spannend finde ich eigentlich nur Folgendes, wie der DFB jetzt sich da raus aus der Affäre zieht. Das erste Heimspiel vor deutschem Publikum, wenn die beiden auf dem Platz sind und dann den Ball kriegen, dann achten wir mal drauf, wie die Ränge reagieren.
Es gab ja jetzt auch Umfragen, da haben 66% der Deutschen gesagt, sie sehen das Ansehen der Nationalmannschaft dadurch auch geschadet. Wie siehst du das?
Ich kann mit dem Begriff Nation sowieso wenig anfangen. Also ich bin zufällig in einem Land geboren worden, das große Glück gehabt, auf einem Flecken dieses Planeten das Licht der Welt erblickt zu haben, wo es einigermaßen strukturell und gut organisiert läuft. Ich kann dafür nichts. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich vor meiner Geburt irgendwas geleistet hätte, um sagen zu können, Mensch, toll, ich habe es verdient, Deutscher zu sein. Also von daher, ich denke nicht in Nationalismen, ich denke nicht in Ideologien, ich denke auch nicht in Religionen. Das heißt, letztendlich beobachte ich das nur. Und ich habe es ja gerade gesagt, wenn das erste Heimspiel vor deutschem Publikum stattfindet und Özil und Gündogan stehen am Platz und kriegen den Ball, in dem Moment möchte ich die Pfiffe mal. Ich bin gespannt.
Wir achten drauf, was passiert. Ja. Aber die Politisierung des Sports, die spürt man ja an unterschiedlichen Bereichen. Auch bei den Olympischen Spielen Nord- und Südkorea, die gemeinsam auftraten. Inwiefern gibt es dem Sport auch ein Recht, politisch zu sein? Oder sollte man sich da komplett raushalten?
Na, das haben doch schon die Olympischen Spiele 1984. Die einen fanden in Russland statt, wurden vom Westen boykottiert. Die 84 fanden in den USA statt, wurden vom Osten boykottiert. Sport war immer politisch, war nie unpolitisch. Also die Argumentation, Sport hat mit Politik nichts zu tun, ist Wohlfeil. Das ist albern. Es gibt, wenn es heißt, das Private ist sogar politisch, ist der Sport als öffentliche Tätigkeit so erst recht politisch. Also sich da rauszureden, das ist zu billig.
HG Butzko macht Kabarett zu Themen, die ihn umtreiben, wie die Finanzkrise oder im kommenden Programm die Digitalisierung. Das aktuelle Programm heißt Menschliche Intelligenz oder Wie blöd kann man sein? Dafür gab es einen ganz bestimmten Auslöser.
Es ist immer wieder ein Moment, der mich reizt. Es gibt eine Stelle und zwar bekam ich irgendwann vermehrt so E-Mails, so Einträge in meinem Gästebuch oder eben auf diversen sozialen Netzwerken. Ich sei doch auch nur so ein typisch feiger Kabarettist, der sich nicht traut, den Islam zu kritisieren. Und dann habe ich gedacht, okay, mach mich schlau, weil ich kenne mich mit dem Islam nicht aus. Und habe herausgefunden, ja, man kann vieles am Islam kritisieren. Was im Koran steht, was unter Verhaltensweisen von Muslimen stattfindet, und zwar sowohl unter Gemäßigten als auch Radikalen. Dann habe ich aber herausgefunden, jeder einzelne Vorwurf, der berechtigterweise in diese Richtung stößt, kann man aber auch zum Beispiel auf die Heilige Schrift des Christentums anwenden, auf den Buddhismus. Also das heißt, irgendwann war mir klar...
Was im Namen der Religion eigentlich auch falsch ist.
Das heißt, die Kritik am Islam, die von mir da eingefordert wurde, die habe ich aufgenommen, um mal tatsächlich in das Gebiet der Religionskritik vorzustoßen.
Hast du ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel, letztes Jahr hat anlässlich des Lutherjahres eine evangelische Jugendorganisation in Düsseldorf Kondome in Umlauf gebracht, auf denen Luthersprüche zu lesen waren. Und dann hat die evangelische Landeskirche die Aktion gestoppt mit der Begründung, es sei nicht ratsam, wenn auf Kondomen Luthersätze zu lesen sind, wie zum Beispiel, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Das ist doch brüllend absurd. Und genau in dieser Situation stecken wir, dass die eine Religion in ihrer Absurdität der anderen quasi nur den Spiegel vorhält. Das heißt, jeder Mensch hat das Recht auf Religiosität als Privatangelegenheit. Aber ich finde eben, das Problem, das wir zurzeit haben, mit, in Anführungszeichen, dem Islam, ist einfach, dass unser Staat nicht säkular aufgestellt ist. Dass wir zum Beispiel im Grundgesetz nicht drinstehen haben, dass Staatsgesetze Vorrang vor Religionsgeboten haben. Das ist ein großes Versäumnis zum Beispiel.
Aber hängt das nicht auch mit einer Suche nach Identität zusammen? Ich denke jetzt gerade auch an die Kreuze, wieder die in Bayern großes Thema sind, weil man da versucht, einen Heimatbegriff vielleicht auch zu definieren, weil sich die Heimat anders nicht definieren lässt?
Ja, das ist natürlich ein Thema, was komplexer ist als einfach nur, hier bin ich geboren, hier soll es so bleiben, wie es schon immer war. Das hat in der Geschichte nie funktioniert. Ich bin da eher so philosophisch angehaucht wie Home is where my heart is. Also Herzlichkeit, menschliche Intelligenz, so heißt das Programm, bedeutet ja auch wieder doppeldeutig, nicht nur eben die Intelligenz des Menschen, sondern auch menschlich im Sinne von humanistisch. Eben Nächstliebe, Toleranz. Natürlich hat Toleranz auch Grenzen. Natürlich müssen wir auch gegen Kriminalität und gegen Terror vorgehen. Das wird doch gar nicht in Abrede stellen. Aber das Pauschalisieren von Diskriminierung und Ausgrenzung, das ist das Extrem, womit wir nicht weiterkommen werden.
Ja, aber da werden wahrscheinlich viele auch argumentieren und sagen, naja, Herzlichkeit, Menschlichkeit kann ja eben auch missbraucht werden. Stichwort Flüchtlingskrise 2015. Ja. Wie reagierst du darauf?
Differenzieren, ganz klar. Der Missbrauch von Recht und Gesetz muss natürlich verfolgt und bestraft werden, aber auch der Missbrauch gegen die berechtigten Ansprüche und Rechte von Flüchtlingen vorzugehen, muss genauso bestraft werden.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Als Weltklasse-Stabhochspringer ist Tim Lobinger bekannt. Er galt als Popfigur der Leichtathletik, ließ sich nackt auf dem Titel des Sterns abbilden. Im März 2017 erhielt er die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs-Leukämie. In SWR1 Leute am Donnerstag bei Wolfgang Heim erzählte er davon, wie der Krebs trotz Chemos und Stammzellentransplantation zurückkam.
Dieser Rückfall und die Zweitdiagnose war umso trauriger und auch umso niederschmetternder, gerade für mein Umfeld, weil das natürlich extrem gelitten hat im letzten Jahr, weil viel Arbeit zu erledigen war für jemanden, der dann über 100 Tage im Krankenhaus liegt. Und ja, das war schon ein Moment der Hoffnungslosigkeit, weil auch die Ärzte erstmal nicht wussten, wohin die Reise geht für eine gute Woche.
Ja, konnten dir denn die Ärzte sagen, warum dieser Krebs zurückgekommen ist? Weil du hattest verschiedene Chemos, du hattest Bestrahlungen, also das volle Programm letztlich.
Am Ende haben die Ärzte mir gesagt, dass es schon abzusehen war, dass diese spezielle Form des Krebs es mir und den Ärzten extrem schwer machen wird und man generell nur eine gute 30% Chance hat, dass alles gut geht, wenn auch alle Therapien greifen. Und trotzdem war es dann zu dem Zeitpunkt, ja nur wenige Monate nach dem Ende der Transplantation, dann doch erstaunlich, dass der Krebs so geschickt wieder eine Möglichkeit gefunden hat, sich zu vermehren. Und ja, das hat doch auch die Spezialisten, die das dann analysiert haben, erstmal ein wenig verwirrt und dann wurden halt erneut Bücher gewälzt und viele andere Kliniken in der Welt kontaktiert, um zu gucken, ob es Vergleiche gibt, mit denen man dann die entsprechende Therapie auf die Beine stellt.
Für welche Behandlung hat man sich jetzt entschieden? Musst du noch Medikamente nehmen oder wieder Medikamente nehmen?
Ja, also Medikamente musste ich dann sofort mit dem Tag der neuen Diagnose wieder nehmen. Die nehme ich auch die ganze Zeit durch, was auch wieder damit zu tun hat, dass ich körperlich gut beieinander bin. Sonst müsste man spätestens nach 3 Wochen eine Pause machen, aber mein Körper verträgt es. Ich nehme die jetzt wirklich die ganze Zeit durch.
Was und ist mit Chemos?
Ja, die hat man zum Glück nicht wieder auf mein Programm gesetzt. Das hätte nämlich leider auch die neuen gesunden Stammzellen meines Spenders wieder zerfetzt und das wollte man nicht. Und ich bekomme jetzt eine ganz spezielle Form von Zellen von meinem Spender und zwar 4-mal mit einem Abstand von 4 Wochen als Infusion. Das muss man sich so vorstellen, dass mein neues Immunsystem jetzt einfach nochmal so einen Arschtritt bekommt und wirklich wachgerüttelt wird, um all die Zellen zu suchen, die halt krank sind. Ja. Und das kann auch heftige Nebenwirkungen haben, aber ich habe ja dann doch irgendwie meine Eigenart, vieles zu verkraften, was andere umhaut. Das ist was, was nicht immer funktionieren muss, aber solange es funktioniert, freue ich mich darüber und das klappt auch gerade mal.
Wie geht's eigentlich deiner Schulter, die ja bei der ersten Geschichte mit den vielen Chemos ja auch relativ viel abgekriegt hat?
Ich denke mir halt wirklich, dass der Kopf da auch unheimlich entscheidend ist. Und wenn ich das Gefühl habe, eine Übung tut mir gut und dann gehe ich mit dem Gefühl nach Hause, oh, heute habe ich wirklich was getan, dann ist das besser, als ständig Angst zu haben, dass ich mir schon beim Aufmachen eines Wegglases wieder einen Knochenbruch hole.
Ja.
Und insofern, passt das alles.
Trotz stärkster Schmerzen hat Tim Lobinger mehrere Wochen nur im Sitzen schlafen können. Der ehemalige Weltklasse-Stabhochspringer leidet an Leukämie und kämpft gegen den Blutkrebs, der trotz Chemos und Stammzellentherapie wiederkam. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim erzählte er von der Hilfe und Solidarität, die er bekommt.
Ich will jetzt nicht so naiv sagen, jede WhatsApp-Nachricht hat dazu geführt, dass ich noch mehr Kraft habe. Hm. Das nicht. Da, wie gesagt, bin ich zu rational. Aber in dem Moment, in dem man da liegt, für 5 Wochen allein in diesem Zimmer, nachts, konnte man eh kaum schlafen, ist man froh bezüglich allem, was ablenkt und was einfach schön ist. Und mit jemandem, mit dem man dann irgendwann mal in der Karriere zusammengestoßen ist, da halt nochmal ein Hallo rüber zu schicken und so ein kurzes Update zu geben, das war gut.
Also die Leute, die dir besonders nahe waren, deine Partnerin, deine Frau, die auch bei dir geblieben ist, obwohl ihr euch als Partner eigentlich getrennt habt. Ich kann das deshalb sagen, weil du es ja auch in deinem Buch öffentlich gemacht hast. Auch ein Gefühl großer Dankbarkeit dieser Frau gegenüber?
Ja, mit Sicherheit. Also wenn man sich entschieden hat, nach 15 Jahren getrennte Wege zu gehen oder sich zumindest räumlich zu trennen und das Leben anders zu organisieren und dann trotzdem mit so einer Krankheit sich wieder zusammenrauft und das gemeinsam durchsteht, als Team und nicht mehr als Liebespaar, ist das eine Auszeichnung für beide Menschen, die das geschafft haben, aber ganz besonders auch für Alina, für meine Frau, die mir halt in diesem Augenblick zur Seite stand, was wirklich nicht selbstverständlich ist in einer Gesellschaft, die immer egoistischer und natürlich auch egomaner wird.
Dann deine Kinder, also du hast zwei ältere Kinder aus einer ersten Ehe und noch einen sehr kleinen Sohn aus dieser Verbindung mit Alina. Was haben sie dir gegeben, was haben sie dir gebracht?
Die Kinder haben mir am meisten Kraft gegeben, aber glaube ich auch die meisten traurigen Momente beschert, ohne dass sie es eigentlich wollten. In dem Moment, in dem halt dann auch eine große Tochter, die Fee mit jetzt 23, auf einen zukommt und einfach auch überfordert ist mit der ganzen Situation in ihrem Alter, das macht einen unendlich traurig. Natürlich weint man da ganz anders als nach einer Diagnose. Ähnlich war es mit meinem Sohn, der jetzt 19 ist, mit Tiger, der natürlich auch das Ganze gerade im Abitur niederschmetternd aufgefasst hat. Und dann mein kleiner Sohn, der Oki mit damals noch nicht mal 2 Jahren, der mir immer so vor Augen geführt hat, auch wenn du es verkraftest und den Tod akzeptierst, wie sollst du ihm denn sagen, dass wenn du im Himmel bist, nicht mehr mit ihm im Sandkasten gespielt werden kann? Klar. Und das hat einfach einen unendlich traurig gemacht.
Und dieses Kind hat natürlich auch sehr viel wahrgenommen, auch wenn es dann in Anführungsstrichen nur die Formulierung war, Papa, aua.
Ja, so war es. Und es gab da so ein paar Automatismen auch. Ich musste ja teilweise 7-mal die Woche dann, wenn ich zu Hause war, zur Blutuntersuchung am Vormittag und kam dann immer mit dem Pflaster zurück. Und das durfte er mir dann dementsprechend immer abreißen und sagte dann jedes Mal, Papa, aua, jetzt ist wieder gut, keine Sorge, Papa. Ja, und da hatte man immer Tränen in den Augen. Das hat man auch jetzt noch, wenn man das nur einmal in der Woche machen muss, wenn es wieder dann diesen Automatismus gibt. Ja, weil halt dann vieles wieder hochkocht von dem, was im letzten Jahr passiert ist.
Eins gehört. SWR 1.